Ich habe noch mal einen Teil der Übersicht eingeblendet. Was wir behandelt haben, war der Gruß mit Verfasser, der sehr allgemeine Adressat und die Wünsche bei dem Gruß. Dann hatten wir gesehen, Verse 3 und 4, Anlass und Zweck des Briefes. Anlass war, dass sich Menschen nebeneingeschlichen haben, die verderbliche Lehren brachten, und da sollten sie das Glaubensgut dafür im Kampf einstehen, in einem geistlichen Kampf. Und dann hatten wir gesehen, dass in Bezug auf das Problem, was durch diese Gottlosen, die in der Mitte der Gläubigen sich aufhielten, eingeführt wurde, schon im Alten Testament gab es schon Beispiele, wo ähnliche Szenarien vorhanden waren. Wir hatten gesehen den Unglauben des Volkes Israel in der Wüste. Unglaube, hatten wir gesehen, war der Zweifel an den Aussagen Gottes. Als zweites Beispiel hatten wir gesehen die Engel, die ihre Behausung verlassen haben. Wir haben gesagt, sie haben den ihnen von Gott zugewiesenen Platz verlassen, und das ist eine Auflehnung gegen die Autorität, die Gott hat, diesen Platz festzulegen. Und das dritte war die Sünden der Bewohner von Sodom und Gomorra, dass sie fremdem Fleisch nachgegangen waren. Und wir hatten dann Beispiele aufgezeigt, sexuelle Verfehlungen, vor denen Gottes Wort warnt, und hatten gesehen, dass diese Dinge heute in der Christenheit alle zu finden sind oder fast alle zu finden sind und eine nach der anderen toleriert werden. Und das Ganze ist furchtbar in den Augen Gottes. Wir sind zu den ersten, ja zu der ersten Sitzung, sage ich mal, sind da noch Fragen da? Ich komme noch mal auf das Glaubensgut zu sprechen am Ende. Ja, wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Hauptteil, den Versen 8 bis 16, wo nicht mehr anhand von Beispielen aus dem Alten Testament diese Sünde, die hier in diesem Brief behandelt wird, aufgezeigt wird, sondern wo diese Menschen direkt geschildert werden, was sie kennzeichnet. Ich lasse das andere jetzt durch. Die Gottlosigkeit des Abfalls. Verse 8 bis 16, wir wollen sie einmal so unterteilen. In den Versen 8 bis 10, den ersten drei Versen, haben wir die zwei wesentlichen Kennzeichen dieser Gottlosen. Die hatten wir schon ganz am Anfang, wo sich diese Leute nebeneingeschlichen haben. Wir haben gesehen einmal das Leugnen der Autorität des Herrn Jesus und das Ausleben ihrer Lüste. Das waren die zwei Dinge, und die werden wir hier wiederfinden. Dann finden wir in den Versen 11 einen dreifachen Vergleich, in den Versen 12 bis 13 ein vierfacher Vergleich, dann das Gericht der Gottlosen in den Versen 14 bis 15 und im Vers 16 noch vier weitere Kennzeichen der Gottlosen, außer den zwei Hauptkennzeichen, die wir in den Versen 8 bis 10 finden. Es ist übrigens ganz interessant, wie die Zahl 3 und 4 sehr, sehr häufig vorkommt in diesem Brief in Form von Beispielen, oder wenn er etwas verdeutlicht, dann zieht er oft drei Dinge oder vier Dinge heran. Das ist sehr, sehr auffällig in diesem kurzen Brief. Doch ebenso wie die Menschen von Sodom und Gomorra, die ja auch anderem Fleisch nachgegangen sind und damit sich selbst befleckt haben. Doch ebenso beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich. Diese aber lästern, was sie nicht kennen. Was irgend sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Also hier nochmal die zwei wesentlichen Kennzeichen: moralische Befleckung und Verderbung. Das Wort Verderbung habe ich hier, darin verderben sie sich, nicht? Wir haben ja am Anfang hier in der ersten Zeile diese moralische Befleckung, und das haben wir dann auch wieder in den letzten zwei Zeilen, während wir in den Zeilen dazwischen dieses andere Kennzeichen haben, die Verachtung und Lästerung von Herrschaften und Herrlichkeiten. Letzten Endes das Lästern und Verachten von Gott. Aber auch dies hier, diese Lästerung wird wieder an einem Beispiel aus dem Alten Testament gezeigt. Etwas, was wir im Alten Testament nicht lesen. Wir haben hier zwei Dinge in diesem kurzen Brief, die erwähnt werden, die wir im Alten Testament nicht lesen. Nämlich einmal dieses hier, dass Michael mit dem Teufel gestritten hat bezüglich des Leibes Moses. Das lesen wir im Alten Testament nicht. Wenn wir nachher zu der Weissagung Henochs kommen, die lesen wir auch nicht im Alten Testament. Das sind also zwei Dinge, die Judas hier erwähnt, die schriftlich nicht niedergeschrieben worden waren. Um was geht es bei dem Leib Moses? Es geht darum, dass Mose von Gott selbst begraben worden ist. Kurz vor dem Einzug ins Land hat Gott ihn auf den Berg Pisga berufen und dort hat er ihn selbst beerdigt. Und wir können nur annehmen, dass der Teufel das nicht wollte, dass Mose gleichsam von Gott begraben wird, wie immer das auch geschehen ist, sondern er hätte gerne gehabt, praktisch, so kann ich mir das vorstellen, dass der Leib Moses oder der Leichnam Moses irgendwie dem Volke Israel zugänglich gemacht worden wäre, dass sie den dann hätten wie so eine Reliquie feiern können. Wir wissen, wie das vor allem in der katholischen Kirche ja der Fall ist, dass sie da Knochen verehren von irgendwelchen Heiligen oder so. Und was hätte der Teufel damit gemacht, daraus gemacht, nicht? Aus Knochen von Mose, nicht? Und das hat aber Gott verhindert. Wir wissen eine Sache, die Gott gegeben hat, die das Volk Israel dann auch ja in einer Weise dann verehrt hat, das war die eherne Schlange, nicht? Die ja dafür gesorgt hat, dass in der Wüste Menschen vom Schlangenbiss geheilt wurden. Und diese eherne Schlange, die haben sie aufbewahrt und wie eine eben etwas zu Verehrendes behandelt. Und erst ein gottesfürchtiger König hat sie dann zerstört, obwohl sie mal aufgrund einer Anweisung Gottes gemacht worden war, eben aber nur für diesen einen Zweck. Es ist auch in der Christenheit viel, viel Götzendienst wird betrieben mit solchen Reliquien. Und wie gesagt, der Teufel hat sicher versucht, das in dieser Richtung hier zu lenken. Und dabei ist wohl Michael aufgetreten, aber bei diesem Streit hat er eben kein Urteil letzten Endes über den Teufel gefällt, sondern nur gesagt, der Herr schelte dich. Das heißt, Michael war nicht eine Autorität, die ein Urteil hätte fällen können. Das Urteil gehört Gott. Beachten auch wir sollten nicht über Herrschaften so rasch ein Urteil fällen. Ich sage nicht, dass wir keine Ansicht darüber haben können, aber wir sollten auch nicht leichtfertig über Regierungen reden. Also in den Foren im Internet, das ist manchmal erschütternd, was da so rein verbal losgelassen und ich sag mal besser abgelassen wird über Politiker, das ist unter ja, jeder Würde, ja, die solche Personen immer noch haben. Und wir als Christen sollten da also in keiner Weise mitmachen. auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, was die Regierung tut, so steht es uns nicht an, sich so darüber auszulassen, wie wir das in diesen Foren finden. Hier wird gesagt, diese aber, also diese Gottlosen, die sich da eingeschlichen hatten in die Mitte der Gläubigen, sie lästern, was sie nicht kennen. Herrschaften, wir wissen nicht genau, was gemeint ist, verachten Herrschaften. Ich meine nicht, dass hier unbedingt politische Herrschaften gemeint sind. Mir scheint eher, dass es vielleicht Engelwesen sind oder Gott selbst. Und da das keine wirklich gläubigen Menschen waren, lästerten sie etwas, was sie nicht wirklich kannten. Der Gläubige kennt natürlich Gott und darum wird er nicht lästern. Nicht Gott lästern. Und dann die letzten beiden Zeilen gehen dann nochmal auf diesen Anfang zurück, diese moralische Verderbung, was irgendwie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen. Ich meine auch hier, es ist wieder das Geschlechtliche, die Tiere, sie begatten sich, ja, oder sie üben Geschlechtsverkehr aus, ohne dass das über den Intellekt bei ihnen gesteuert ist, sondern allein ein triebhaftes Verhalten, was zur Fortpflanzung ihnen gegeben ist. Und der Mensch verhält sich eben in diesen Dingen inzwischen ganz genauso wie die Tiere. Die Tiere verderben sich übrigens nicht. Ne? Die Tiere nicht, sondern sie gehen ihrem Instinkt nach, den Gott ihnen geschenkt hat. Aber der Mensch, der eigentlich diese Sexualität in dem gottgegebenen Rahmen mit sehr viel Einsicht ausüben sollte, wenn wir zum Beispiel daran denken, der Mann sollte bei seiner Frau wohnen in Einsicht als bei dem schwächeren Geschlecht, im Allgemeinen meint das körperlich schwächeres Geschlecht, ja, dass dann auch die Sexualität rücksichtsvoll ausgeübt wird, was ein Tier nicht kann. Das alles sollte der Mensch tun, aber er verderbt sich darin, indem er eben alles das so tut, wie es ein Tier tut. Und er sollte es doch ganz anders tun. Jetzt kommt ein dreifacher Vergleich in Vers 11. In einem einzigen Vers stehen hier ganz wesentliche Sachen. Dieser Vers wird eingeleitet mit einem Wehe ihnen. Ich rate mal, mit einer Konkordanz in der Bibel alle jene Stellen anzuschauen, wo wir dieses Wehe haben. Wir haben das zum Beispiel in den Reden des Herrn Jesus in Jerusalem. Ein Wehe, ein mehrfaches Wehe an die Führer des Volkes, der Juden. Wehe euch, Pharisäer, Heuchler. Immer wieder schleudert er ihnen dieses Wehe entgegen. Aber es sind nicht die einzigen Stellen, es wäre gut, mal das nachzulesen. Aber hier gilt dieses Wehe diesen Gottlosen, die sich in die christliche Gemeinde eingeschlichen haben. Und dann werden drei Dinge von ihnen genannt. Wiederum Vergleiche zu dem Alten Testament, zu Dingen im Alten Testament. Sie sind den Weg Kains gegangen. Sie haben sich für den Lohn, den Irrtum Biliams oder Balaams hingegeben und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Was war der Weg Kains? Es war der Weg der Religion der Werkgerechtigkeit. Das Erste, was wir lesen, ist, dass Kain ein Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Wir müssen denken, dass der Erdboden verflucht war und er brachte etwas, was er diesem verfluchten Erdboden, den der Mensch ja bebauen sollte, was er diesem Erdboden abgerungen hatte, ich sage das extra so ein bisschen drastisch, an Frucht und durch seine eigene Anstrengung, durch sein Schweiß, im Schweiß seines Angesichts, hatte Gott gesagt, sollte der Mensch sein Brot verdienen. Und genau das, was er in diesem Schweiß seines Angesichts erarbeitet hatte, das brachte er nun Gott. Und Gott sah nicht darauf. Abel dagegen brachte von den Erstlingen der Herde, von ihrem Fett auch. Abel hatte verstanden, dass er Gott nur auf dem Boden des Todes eines Stellvertreters nahen konnte. Abel hatte verstanden, der Tod, den habe ich verdient. Bei Kain war es genau so umgekehrt. Er hatte gemeint, ich kann etwas Gott bringen durch etwas, was ich selbst gewirkt habe. Abel dagegen sagte, ich habe den Tod verdient. Er war sich viel klarer in Bezug auf seinen Platz, den er vor Gott hatte. Das war der Weg Kains. Diesen Weg gehen eigentlich alle Weltreligionen. Sie versuchen, Gott zu beschwichtigen durch etwas, was sie leisten. Und die Bibel zeigt, dass das ein Irrweg ist. Einerseits stimmt, dass das Gott selbst, zwar auf Wunsch des Menschen, das dem Menschen erst einmal gegeben hat, das Gesetz. Der Mensch hatte gesagt, alles, was der Herr sagt, das wollen wir tun. Und da hat Gott gesagt, gut, probieren wir es mal. Ihr habt das Gesetz. Und dann ist das Resümee im Neuen Testament, dass aus Gesetzeswerken niemand gerechtfertigt wird, kein einziger. Aber ist nicht der Weg, wie man Gott nahen kann, sondern der Weg geht nur über das Kreuz. Das ist der Weg Kains. Übrigens, als Kain dann dieser Gott praktisch sagt, nein, Kain, so nicht, dann sehen wir, was wirklich in Kain drin steckt. Dann wird er der Mörder seines Bruders, dann wird er der Mörder dessen, der den einzig richtigen Weg beschritten hat. Das werden wir immer finden bei religiösen Menschen, die durch eigene Tätigkeit sich den Himmel erkaufen wollen. Sie verfolgen gerade die, die sagen, das geht nicht, sondern nur durch den Glauben kann man das erlangen. Ja. Und das Letzte des Weges Kains, das wird mit den Worten gesagt, und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn. So endete der Weg Kains in Bezug auf Gott, in Bezug auf diese Welt. Zeugte er Söhne, die dann Städtebauer wurden, die Schmiede wurden, die Hersteller von Musikinstrumenten wurden. Kain und das Geschlecht, das aus ihm kommt, ist dann praktisch der, das ist das Geschlecht, das es sich hier auf der Erde gut einrichtet. Mit Gott nichts zu tun haben wollen, aber hier alles so gut wie möglich machen. Dann kommt der Irrtum Bileams. Für Lohn bewusst Irrtümer lehren. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist, meine ich, das ganze Mittelalter durch im römisch-katholischen System gemacht worden. Wir denken an den Ablass, den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, die Seele aus dem Fegefeuer damit holend, ein Fegefeuer, was die Bibel überhaupt nicht kennt. Das hat man da hineingestellt. Das ist ganz schlimm. Und wir wissen, der Reichtum dieser Kirche, er geht letzten Endes zurück auf dieses, dass sie so lange für Lohn Irrtümer gelehrt haben. Und auch hier haben wir eine Steigerung. Das Ganze endet im Widerspruch Korahs. Korah hat sich ja aufgelehnt gegen das Gott Aaron als hohen Priester gegeben hatte und Mose als Führer des Volkes, und sie waren mit ihrem Platz, Korah war ja ein Levit, ein Diener im Heiligtum, damit waren sie nicht zufrieden und haben sich dagegen aufgelehnt. Sie wollten den Platz Aarons haben, und Das heißt, heute, wenn Menschen in der Christenheit die Autorität jetzt nicht Aarons ablehnen, sondern die Autorität Christi. Aaron ist ein Vorbild von Christus. Aaron ist der hohe Priester des Volkes Israel gewesen. Wir wissen, unser hoher Priester nach dem Hebräerbrief ist der Herr Jesus. Und der Widerspruch Korahs in unseren Tagen würde heißen, dass man die Autorität Christi für sich beansprucht und Christus beiseite setzt. Das Gericht, was diese drei Personen trifft, ist verschieden. Kain, von Gott verflucht, wird ein Flüchtiger. Bileam fällt durch das Schwert Israels. Also da ist wieder der Tod, aber ausgeübt durch andere Menschen. Ein Gericht über Bileam, während Korah das härteste Gericht trifft. Wir wissen, die Erde tut sich auf und verschlingt Korah und alle seine Anhänger. Gott übt ein direktes Gericht aus gegen diesen, der gegen die Autorität Aarons sich aufgelehnt hat. Noch einmal, das sind drei Dinge aus dem Alten Testament, und die haben sich in der Christenheit alle, finden die sich wieder. Religion der Werkgerechtigkeit, ein Prinzip, was über Jahrhunderte in der Christenheit aufrechterhalten wurde. Jetzt kommt ein vierfacher Vergleich bezüglich dieser Menschen. Diese sind die Flecken oder Flecken bei euren Liebesmahl. Man könnte auch, das Wort ist ein bisschen eigenartig bei uns übersetzt. Das griechische Wort wird eigentlich benutzt für Felsklippen, die unter dem Meeresoberfläche liegen. Diese könnte man also übersetzen, Klippen bei euren Liebesmahlen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Und jetzt kommt dieser vierfache Vergleich. Wolken ohne Wasser, vom Wind hingetrieben, von Winden hingetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. So werden diese Gottlosen beschrieben. Zuerst aber wird einmal gesagt, sie sind Flecken oder Klippen bei euren Liebesmalen. Da steht ja eigentlich nur eine gewisse grammatikalische Form des Wortes Agape, dieses griechische Wort, das meistens für die göttliche Liebe benutzt wird, für das Wort Liebesmahl. Es steht eigentlich im Griechischen nur eine grammatische Form von Agape. Die ersten Christen hatten solche Mahlzeiten, wo sie ihre Liebe zueinander einfach zum Ausdruck brachten bei einer gemeinsamen Mahlzeit. Es scheint so, dass zum Beispiel die Korinther das auch taten. Nur fand die Liebe da nicht so sehr ihren Ausdruck. Wir wissen, dass da gab es Reiche und Arme in Korinth. Und die Reichen, die hatten nun vor sich sehr viel auf dem Tisch stehen. Es war also nicht ein gemeinsames Buffet, wo man das alles hingestellt hatte und jeder hat sich nehmen können davon, sondern es scheint so, dass man zum Essen zusammenkam, aber jeder aß das, was er mitgebracht hat. Und die Reichen, na gut, da stand ganz viel da und bei den Armen, da stand ganz, ganz wenig da, nicht? Und die haben wahrscheinlich immer so ein bisschen rüber geguckt, was da so auf dem Tisch steht und hätten gerne was gehabt, aber nein. Sie verachteten die, heißt es im Korintherbrief, die nichts haben. Nicht? Zudem waren dann auch eine Menge von Wein dabei, das zu viel war, sodass etliche betrunken wurden. Und dann haben sie im Zusammenhang mit dieser gemeinsamen Mahlzeit dann auch noch das gefeiert, was wir das Abendmahl nennen. Vielleicht ähnlich wie der Herr Jesus, der dieses Mahl ja, das Mahl des Herrn, eingesetzt hat, im Zusammenhang mit einer gemeinsamen Mahlzeit, an dieser Passamahlzeit, in jener Nacht. Dann hat er dieses Mahl eingerichtet. So scheinen das die Gläubigen am Anfang gemacht zu haben. Paulus, zumindest bei den Korinthern, unterbindet das dann und sagt, habt ihr nicht Häuser, wo ihr essen könnt? Das ist nicht das Mahl des Herrn essen, was ihr da tut und in der Weise, wie ihr das tut. Er trennt also dort im Korintherbrief diese Mahlzeiten von diesem reinen Gedächtnismahl und sagt, macht das mal, das eine macht er zu Hause und das andere macht er, wenn er als Gemeinde zusammenkommt. Aber wie gesagt, es gab am Anfang diese Mahlzeiten und wenn sie da so zum Essen waren, dann waren die Ungläubigen mitten unter ihnen. Und das Eigenartige ist, sie waren sich wohl bewusst, dass sie nicht dasselbe hatten wie die anderen. Ich weiß, das hat mir meine Frau mal erzählt, als sie zu studieren anfing, dann war sie dort an der pädagogischen Hochschule, sie kümmerte sich um die Dinge des Glaubens, nicht? Die interessierten sie und da war ein Studentenkreis, die auch zum Gebet zusammenkamen. Und dann war sie das erste Mal dort und dann hat sie gedacht, die haben etwas und die können beten, was ich nicht habe. Das habe ich nicht. Das kenne ich nicht. Und da war sie ganz ehrlich zu sich selbst. Und sie hat dann auch nicht so getan, als ob sie das hätte. Und das führte dann auch zur Bekehrung, nicht? Indem sie sich mit den anderen darüber unterhalten hat, dann kam sie zum Herrn. Aber diese hier, mir scheint, sie haben auch gewusst, dass sie letzten Endes anders sind und doch waren sie ohne Furcht da. Das ist, und zwar mit Absicht. Der Feind hatte sie gleichsam dort eingeschleust und er wollte eben diese falschen Lehren, die sie brachten, bedenken wir nochmal am Anfang, die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehrten. Genau das wollte eben der Teufel einführen unter den Gläubigen. Wenn Gott gnädig ist, dann muss man es doch nicht so genau nehmen. Und diese Leute, das waren seine Werkzeuge. Und dann waren sie, obwohl sie sicher empfanden, wir sind doch nicht wie die, waren sie ohne Furcht in ihrer Mitte. Ich hoffe nicht, dass hier irgendjemand im Raum ist, der sagt, was der da vorne sagt und das Ganze, was hier geredet wird, ich habe da eigentlich gar nichts mit zu tun. Das ist nicht meine Welt. Ich sehe die Dinge ganz anders. Aber ich sage nichts dazu. Ich halte mich hier einfach mal auf. Nur nicht auffallen. Das ist gefährlich. Ganz gefährlich. Ich sage nicht, dass du in jeder Kleinigkeit der Auslegung genauso denken musst wie ich. Da kann man sich drüber unterhalten. Es gibt sicher Nuancen, wo man sich vielleicht unterscheidet. Aber in den wesentlichen Dingen, wenn du sagst, in den wesentlichen, also nehmen wir zum Beispiel mal an, vorhin, als wir über die sexuellen Sünden sprachen, wenn du da gesagt hättest, das sehe ich aber anders, wenn da ein Mann mit einem Mann zusammenleben will, ist doch seine Sache, soll er doch. Gott ist gnädig, das ist doch Gott egal. Wenn du so denkst und dich nicht geoutet hast mit diesen deinen Gedanken, sagst, lass den da vorne mal reden, ich sehe das anders, dann kann ich dir nur sagen, du lehnst Gottes Wort ab. Und warum bist du dann hier? Ich freue mich trotzdem, dass du da bist, aber ich hoffe nicht, dass du da bist und sagst, meine Gedanken will ich eines Tages auch da äußern. Und dann unterschwellig das Böse einbringen. Das haben diese Leute gewollt. Da waren sie ohne Furcht bei ihren Festmahlen und sie haben sich selbst geweidet. Ein Ausdruck, den wir in Hesekiel 34 auch schon finden, von den schlechten Hirten Israels, von den Führern des Volkes, sagt Gott, dass sie sich selbst geweidet haben. Sie haben praktisch, und das ist wieder etwas, was man im Mittelalter viel gefunden hat, dass diese religiösen Führer, die Priester, sich bereichert haben an dem einfachen Volk, sich selbst geweidet. Und jetzt werden vier Dinge gesagt: Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben. Wolken sind ja an sich tragen Wasser. Wolken sind ja einfach Wolken, das ist feinst verteiltes Wasser, nicht? Und hier, wenn jemand eine Wolke sieht, dann vor allem in diesen Ländern da unten, wo es wenig Regen gibt, weniger als bei uns, wo oft sehr alles trocken ist, wenn man dann eine Wolke sieht, dann freut man sich. Denken wir an den Propheten Elia, nicht? Wo da diese Wolke sichtbar wurde nach 3 Jahren Trockenheit. Da hat man sich gefreut. Und so auch hier, man erwartet was, aber nichts da, nichts da. Ich frage manchmal, wenn ich in Dörfer komme, in Gemeinden dort, wie ist der Pfarrer hier, den ihr am Ort habt? Manchmal wissen das die Gläubigen, wo ich dort predige, die gehen gar nicht in die Kirche, die kommen in Kreisen so zusammen. Manchmal kennen sie den Pfarrer am Ort und dann frage ich, wie ist euer Pfarrer am Ort? Ist das ein Gläubiger? Manchmal heißt es ja, ja, aber sehr oft heißt es nein. Und was sind sie dann? Sie sind Wolken ohne Wasser. Was sie bringen von der Kanzel, was können sie bringen, wenn sie Gott nicht haben? Bringen sie ein bisschen Philosophie, ein bisschen Menschenweisheit, ein bisschen schöne Worte. Leer. Von Winden hingetrieben. Ich denke, Winde stehen oft in der Bibel als Bild dämonischer Mächte. Letzten Endes stehen Dämonen dahinter. Dann spätherbstliche Bäume. Jetzt haben wir ja gerade Frühjahr. Naja, wenn ich jetzt an einen Apfelbaum gucke, da kann ich keinen Apfel pflücken. Am Birnbaum auch nicht. Selbst die Kirschen tragen noch keine Kirschen, die Kirschbäume. Das dauert eine Weile. Aber im Herbst, späten Herbst, da erwartet man an einem Apfelbaum Äpfel und einem Birnbaum Birne. Das ist normal. Im Spätherbst tragen diese Bäume. Aber diese hier, das heißt, die waren, das ist vielleicht ein Ausdruck davon, die waren schon so lange, diese Gottlosen, unter den Gläubigen, schon eine lange Zeit, dass sie eigentlich wie spätherbstliche Bäume Frucht hätten tragen sollen. Und sie waren fruchtleer. Zweimal erstorben, sie waren nie wiedergeboren und standen schon unter dem Gericht Gottes. Entwurzelt, sie hatten keine Wurzel im Glauben. Dann wilde Meereswogen, die ihre eigene Schändlichkeit ausschäumen. Ich war gestern noch mit meiner Frau und unserem Neffen an der Nordsee gewesen, Norddeich. Und das ist ja im Wattenmeer so, das ist ja anders als im Mittelmeer. Das ist ja nie blau, das Wasser, so am Ufer. Das ist einfach dieses Watt, das ist ja so ganz, ganz feines, ja, Sediment, viel feiner wie Sand, nicht? Ich habe das mal in so einer wissenschaftlichen Station da gesehen, da hatten sie in Reagenzgläsern ein bisschen Watt und Wasser und Sand und Wasser. Und wenn man das dann schüttelt, na gut, dann ist erst beides trüb. Aber ganz schnell der Sand, schupp, zack, unten das Wasser ganz klar. Das Watt, oder kannst du eine Stunde davor stehen, vor dem Glas, das ist immer noch trüb. Das ist so fein, dass das ganz, ganz lange das Wasser trübt, ja, und darum ist die Nordsee scheint immer dreckig. Das ist ja gar kein Dreck. Das ist eben dieser ganz feine Material, das so lange im Wasser schwebt, bis es ganz, ganz endlich absinkt. Aber da dann immer die Wellen kommen, kommt dieser Zustand nie zustande, dass das auf dem Boden absinkt. Das ist andauernd drin im Wasser. Und das ist hier dieses Bild, die Meereswogen, die eigene Schändlichkeit ausschäumen. Damit werden sie verglichen. Tja, wenn dann in einem Dorf der Pfarrer mit seinem Lebensgefährten im Pfarrhaus wohnt, vor der ganzen Kirchengemeinde, dann werden die eigenen Schändlichkeiten ausgeschäumt. Ja, sichtbar, wird gar nicht mehr verborgen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Eigentlich sollten die Führer, auch damals beim Volk Israel, aber auch in der Christenheit, sollten Vorbild sein, sollten welche sein, an denen man sich orientieren kann. Im Philipperbrief Kapitel 2 lesen wir, unter welchen ihr scheinet wie Lichter in der Welt. So sollten Christen sein, Menschen, an denen man sich orientieren kann, weil sie selbst ausgerichtet sind an Gottes Wort. Aber diese hier sind Irrsteine, sie leiten in die Irre. Das hatten wir schon alles. Und jetzt kommt das Gericht dieser Menschen, die gerade so vierfach, in einem vierfachen Bild dargestellt wurden. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, der steht eigentlich im Urtext nicht, ein siebter von Adam steht da eigentlich. Es gab ja mehrere siebte von Adam, weg gab es ja auch die andere Linie über Kain. Die andere Linie war Lamech, der siebte. Kann man mal nachlesen, was der getan hat. Das war der erste, der zwei Frauen hatte. Ne? Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Ich habe das Wort gottlos hier also etwas fett gedruckt, um dazu zu zeigen, viermal in einem Vers, gottlos. Hier diese zweite Sache, die wir im Alten Testament nicht finden. Das erste war gewesen, dieser Streit von dem Erzengel Michael mit Satan über den Leib Moses, wird im Alten Testament nicht berichtet. Hier eine zweite Sache. Wir finden ja Henoch kurz geschildert, dass er mit Gott wandelte und dass Gott ihn wegnahm. Er gleichsam aufgenommen wurde in den Himmel, ohne zu sterben. Aber mehr wird dort von ihm nicht gesagt, außer dass er Gott gefallen hat und mit Gott gewandelt ist. Und hier wird gesagt, dass er einen geweissagt hat. Entweder hat Gott Judas das direkt offenbart, diese Weissagung, das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, dass es mündlich tradiert worden ist unter den Juden, diese Weissagung Henochs, aber nirgendwo schriftlich niedergeschrieben worden ist. Die Theologen heute sehen natürlich alle eine dritte Möglichkeit. Man hat ein Buch Henoch gefunden, in äthiopischer Schrift, äthiopisch geschrieben, dass man, ja, man kann es zeitlich nicht so ganz genau einsortieren. Manche sagen, es ist vor Christus geschrieben worden. Es gibt auch Forscher, die sagen, Teile davon sind danach geschrieben worden. Es ist von der Kirche von Anfang an zu den Apokryphenbüchern gerechnet worden, weil dort Dinge vorkommen, die in diesem Buch, das mit der ganzen Schrift, die wir sonst kennen, das mit dem ganzen Wort Gottes, nicht in Einklang zu bringen sind. Aber in diesem Buch kommt diese Aussage auch vor. Etwas anders, aber relativ ähnlich. In der Schrift heißt es nur, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner Heiligen, um Gericht auszuführen gegen sie. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Er kommt inmitten aller Heiligen, um Gericht auszuüben gegen sie. Gegen die Heiligen, also das ist schon in sich ein bisschen komisch, aber egal. Aber für die modernen Theologen ist natürlich eins ganz klar, Judas hat von denen abgeschrieben. Es wird immer, statt zu sagen, nee, die haben von Judas abgeschrieben. Ja, es wird halt immer alles benutzt, um das Wort Gottes zu unterminieren. Wenn man das ganze Buch Henoch da mal liest, dann sieht man wirklich, warum das die ersten Christen relativ rasch zu den Apokryphenbüchern gezählt haben. Es ist so viel Unsinn da drin, das einfach nicht vereinbar ist mit dem gesamten Wort Gottes. Nun, was wird hier von ihnen gesagt? Es wird gesagt, dass sie gottlos sind, ohne Gott. Dann wird gesagt, dass sie gottlos gehandelt haben. Und dann wird gesagt, dass das, was ihrem Handeln entspricht, ihre Werke, auch durch Gottlosigkeit gekennzeichnet sind. Das ist also sehr, sehr schlimm. Sie selbst sind Gottlose. Ihr Handeln trägt den Stempel, dass es ohne Gott geschieht, und das Ergebnis ihres Handelns macht auch offenbar, dass es nicht von Gott ist. Und dann haben sie nicht nur gehandelt, sie haben auch gesprochen, sie haben gegen Gott geredet. Was wir hier sehen, noch diese Weissagung Henochs, dass der Herr Jesus nicht alleine zum Gericht kommt. Ich habe da noch weitere Stellen angeführt, die das klar machen. Wer begleitet den Herrn Jesus, wenn er zum Gericht kommt? Es begleiten ihn einmal Engel, das ist auch, geht aus manchen Stellen hervor, aber es begleiten ihn auch die zuvor entrückten Heiligen. Das heißt, wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu holen, wenn er dann wiederkommt, um die Erde zu richten, er holt erst uns zu sich, dann werden wir ihn begleiten. Siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende. Also, schon Henoch hatte davon gesprochen, dass die Gottlosen eines Tages von Gott gerichtet würden. Und Judas will natürlich hier ganz klar sagen, diese Gottlosen, die in der Mitte der Gemeinde sind, die da ohne Furcht mit ihnen essen, über sie wird dieses Gericht kommen. Und dann werden noch vier weitere Dinge von ihnen gesagt, außer dass sie eben der Unmoral frönen und Herrschaften lästern, ihre beiden Hauptkennzeichen, kommt noch etwas hinzu. Diese sind Murrende, mit ihrem Los Unzufriedene, die nach ihren Begierden wandeln, und ihr Mund redet stolze Worte. Und um des Vorteils willen bewundern sie Personen. Was für mich sehr ernst ist, dass alle diese vier Dinge, die hier genannt werden, auch bei einem Gläubigen vorkommen können. Hier sind es die Gottlosen, die auch diese Kennzeichen tragen. Aber wer von uns hat noch nie gemurrt? Wer von uns war noch nie unzufrieden mit seinem, ja, mit seinen Umständen? Unzufrieden, sagen wir, mit dem Arbeitsplatz, unzufrieden, vielleicht mit dem Ehepartner. Unzufrieden mit dem Vorgesetzten, unzufrieden mit dem persönlichen Los. Wer war das noch nie? Wer hat nicht schon innerlich jedenfalls mal gemurrt? Warum immer ich? Wieso passiert mir das immer? Dem geht es viel besser. Wie rasch kann das auch bei uns sein? Wir wissen, dass das ein Kennzeichen war, nachdem Gott sein Volk aus Ägypten erlöst hat, dass das ganz rasch auftrat, dieses Murren im Volke Israel. Auch in 1. Korinther 10 wird dieses Murren dieses Volkes als Warnung hingestellt, dass die Christen das ja nicht tun sollten. Ein Gläubiger sollte eigentlich immer die Umstände, in denen er ist, von Gott annehmen. Der Herr Jesus hat gesagt, dass ihn die Menschen rund um den See Genezareth nicht annahmen, die Mehrheit jedenfalls nicht. Ja, Vater, also war es wohlgefällig vor dir. Dann die nach ihren Begierden wandeln, dafür haben wir schon genug darüber gesagt. Ihr Mund redet stolze Worte. Die Person, die am meisten dadurch gekennzeichnet ist, durch die stolzen Worte, ist dann später der Antichrist. Das wird ihn kennzeichnen, diese stolzen Worte. Und dann das Letzte. Um des Vorteils willen bewundern sie Personen. Etwas, was auch wir sehr leicht tun können, weil man sich einen gewissen Vorteil erhofft, wenn die und die Person einem wohlgesonnen ist, schmeichelt man ihr. Letzten Endes geht es darum, dass man selbst dann etwas von der Größe dieser Person oder abbekommt, auf einen selbst fällt. Es ist sehr schwierig und ich weiß nicht, es werden wenige Gläubige sein, die völlig frei sind davon, dass andere ihnen Lob geben oder andere ja, in irgendeiner Weise ihnen Anerkennung geben. Wir sind doch alle mehr oder weniger abhängig davon, wir wollen alle gut angesehen sein. Wir wissen bei Paulus, wenn er an die Korinther schreibt, sie haben ihn nicht geliebt. Nicht? Sie haben ihn wirklich nicht, jedenfalls einen Großteil nicht geliebt. Und er sagt, ich will euch umso mehr lieben. Er versucht zwar, weil es dem Glaubensleben der Korinther abträglich war, wenn sie Paulus mies machten und vor allem dann auch das, was er sagte, nicht für wichtig hielten, denn das war ja wichtig, versucht er sie von dieser Schiene wegzubekommen. Aber es geht ihm nie darum, dass er angesehen ist. Also noch einmal, das sind alles Dinge, die auch der Gläubige, wo er aufpassen muss, nicht auch diese Dinge zu tun. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt auch die Gottlosigkeit des Abfalls, also das Hauptthema schon doch. Und jetzt kommen wir zur Erinnerung an die Vorhersage der Apostel. Ihr aber, Geliebte, oh, jetzt ändert sich das Thema plötzlich, nicht? Ihr aber, Geliebte, bisher gerade eben hat er von den Gottlosen gesprochen, von dem Gericht über sie und das, was sie kennzeichnet. Und jetzt spricht er, und diese Gottlosen waren in der Mitte der Gläubigen, aber jetzt spricht er zu diesen Gläubigen. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Begierden der Gottlosigkeit wandeln. Diese sind es, die sich absondern, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Das ist jetzt für uns ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte. Die haben wir ja nicht. Was sie gesprochen haben, das haben wir ja nicht. Wenn da jetzt gestanden werden hätte, an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor geschriebenen Worte, ja, dann könnten wir sie nachlesen. Es sind die gesprochenen Worte. Aber es gibt einen Apostel, der hat auch wirklich davon geschrieben, von diesen Spöttern, die kommen werden. Und das ist der Apostel Petrus. In 2. Petrus 3, Vers 3 schreibt er das auch, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden. Aber er muss nicht der Einzige gewesen sein, der das gesagt hat. Das müssen alle Apostel gesagt haben. Sie haben das aber eben im mündlichen Dienst gesagt, der uns ja nicht mehr zur Verfügung steht. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass einer der Apostel schriftlich geschrieben hat. Petrus hat es getan, dass Spötter kommen werden. Dann werden drei Dinge hier gesagt von diesen Spöttern. Sie spotten also über göttliche Dinge vorwiegend. Im Petrusbrief ist es da, wo bleibt seine Ankunft? Nicht? Ihr sagt immer, der Herr Jesus kommt, nichts von zu sehen. Bleibt doch alles so, wie es ist, von Anfang an. Geht doch immer weiter. Dass Christus wiederkommt, das ist ein Hirngespinst von euch. Und Petrus zeigt dann an der Sintflut, dass Gott einmal ein Gericht gegeben hat. Und dass auch zur damaligen Zeit die Menschen gespottet haben und sagen, baust ihr denn ein Schiff zur Rettung deiner Familie? Ist doch kein Wasser, weit und breit kein Wasser, passiert doch nichts. Und plötzlich, 120 Jahre später, passierte es dann doch. Was ist das Kennzeichen der Spötter? Sie wandeln nach ihren eigenen Begierden. Nochmal, das ist ja immer dieser eine Punkt, dieser moralische Verfall, den wir jetzt schon öfters hatten. Auch 2. Petrus 2, Vers 10 sagt das. Sie sondern sich ab. Da gibt es einen interessanten Vers, habe ich gefunden, erst in Sprüche 18. Der ist wirklich ganz treffend. Sprüche 18, Vers 1, wer sich absondert, trachtet nach einem Gelüst. Gegen alle Einsicht geht er heftig an. Das passt so gut zu dem ersten. Sie wandeln nach ihren eigenen Begierden. Sie sondern sich ab. Das heißt, sie wollen keine Mahnung hören. Lass mich in Ruhe mit dem frommen Gerede da und dass ich so nicht leben darf. Sie sondern sich ab. Und dann aber, sie haben natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Geschwister, in dieser Weise, wenn wir Gläubige sind, sind wir keine natürlichen Menschen mehr. Wir haben den Heiligen Geist und damit sind wir nicht nur natürliche Menschen. Der natürliche Mensch hat den Geist Gottes nicht. Ja, und jetzt, sie sollten sich also erinnern, was die Apostel gesagt haben, das ist eigentlich die ganze Bescheidenheit von Judas. Er sagt, wenn ich euch das jetzt so sage, was da für Menschen kommen, das ist aber nicht auf, ich sage das mal so, das ist jetzt nicht auf meiner Miste gewachsen. Ja, das habe ich nicht mehr jetzt, das ist nicht meine Idee. Nein, das haben doch die Apostel schon lange vorher euch schon gesagt. Ich stimme mit dem, was ich jetzt schreibe, überein mit dem, was euch die Apostel schon gesagt haben. Jetzt kommt Ermahnungen. Das ist auch so schön. Wir haben hier gesehen, in Vers 17 vorher, wo sie sich an die Worte der Apostel erinnern sollten, ihr aber Geliebte. Vers 20, drei Verse später, ihr aber Geliebte. Man sieht, mit welch einer Freude und inneren Beteiligung er, nachdem er all diese Gottlosigkeit beschrieben hat, er sich jetzt den wirklich Gläubigen zuwendet, sodass er kurz hintereinander zweimal dieses Satz sagt, ihr aber Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Hier kommt also eine Ermahnung, wie sie sich verhalten sollen in Bezug auf sich selbst, in Vers 20 und 21. In den nächsten zwei Versen haben wir dann eine Ermahnung, wie sie sich verhalten sollen in Bezug auf andere. Hier in Bezug auf sich selbst. Diese vier Dinge, das wird manchmal so von Brüdern getan, sie vergleichen das mit dem vierfachen Anker in Apostelgeschichte 27. Da ist dieses Schiff, auf das dem Paulus ist, und da sind ja diese heftigen Stürme, und dann werden von dem Schiff vier Anker ausgeworfen, nicht? Um das Schiff zu stabilisieren. Fahren konnte das nicht mehr. Das war viel zu gefährlich. Und um das einigermaßen auf dem Fleck zu halten, inmitten dieser stürmischen See, werden vier Anker ausgeworfen. Und das wird hier oft so gesehen. Das ist hier auch inmitten dieser traurigen Situation, inmitten dieser Zeit, in der wir auch leben, wo der Abfall von Christus kurz bevorsteht, da sollen diese vier Dinge bei uns sein. Wobei ich sagen muss, das vier ist ein bisschen, kann man natürlich, habe ich ja auch so gemacht, aufteilen, direkt als, wollen wir sagen, als tätig, wir haben ja hier Partizipien, nicht? Erbauend, betend. Eigentlich ist der Hauptsatz, ihr aber Geliebte, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Das ist der Hauptsatz. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Und dabei, während ihr das tut, euch in der Liebe Gottes erhalten, erbaut euch dabei auf euren allerheiligsten Glauben und betet dabei. Aber das, was da als Befehl dasteht, ist, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Und das Zweite, was da ist, indem, das ist sogar wieder abhängig von dem, nicht? Indem ihr die Barmherzigkeit erwartet. Also hier haben wir zweimal eine direkte Aufforderung, während das andere betend und erbauend begleitende Dinge sind. Aber hier das erste, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben. Ich möchte nochmal zurückerinnern am Anfang. Wir müssen für den einmal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Aber ich kann nicht kämpfen für den Glauben, wenn ich nicht mich selbst auferbaue auf diesen allerheiligsten Glauben. Was ist das, dieser Glaube, dieses Glaubensgut? Es ist eigentlich in der Summe die ganze Botschaft vorwiegend des Neuen Testamentes. Es ist das, was die Schrift sagt, ja, über Gott, über den Herrn Jesus, über den Heiligen Geist, über die Erlösung. Es ist das, was Paulus das Evangelium nennt. Für Paulus war das Evangelium ja nicht nur die Botschaft für den verlorenen Sünder. Das ging ja viel weiter. Ich glaube, dass zu diesem Glaubensgut auch das gehört, was Gott oder der Herr Jesus oder das Wort Gottes sagt über die Gemeinde. Auch das gehört zum Glaubensgut. Und dass auch die wahren Gläubigen heute in so viele Gruppen zersplittert sind, liegt daran, dass sie hier dieses, was die Schrift darüber sagt, nicht ganz ernst nehmen. betend im Heiligen Geist. In Johannes 4 lesen wir von der Anbetung, da geht es um Anbetung in Geist und Wahrheit. Das heißt, wir sollten beten, geleitet durch den Heiligen Geist. Unsere Bitten sollten im Einklang sein mit dem Worte Gottes. Und dann das Dritte, erhaltet euch, und das ist eigentlich der Hauptpunkt für mich, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Wir hatten, wenn wir nochmal zu dem Gruß am Anfang zurückgehen, der ja drei Wünsche beinhaltete, Barmherzigkeit, Friede und Liebe. Und wir hatten gesehen, dass Liebe nur bei Judas als Wunsch vorkommt. Sonst in keinem Briefkopf der anderen Schreiber, weder bei Paulus noch bei Petrus, kommt die Liebe als Wunsch. Und mir scheint es, ich hatte da ja schon angedeutet, da kam es ja, dass Liebe sei vermehrt. Nicht, dass die Liebe Gottes mehr werden könnte, sie ist vollkommen. Aber dieses hier, unser Genuss und unsere Wahrnehmung von der Liebe Gottes, die kann sich vermehren. Und darum auch hier der Satz, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Ja, wie mache ich das denn? Also jede 10 Minuten sage ich mir, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, wunderbar, Halleluja. Das kann ich machen, jede 10 Minuten kann ich das sagen, werde ich zwar nicht tun, aber das ist nicht gemeint, ja. Das ist nicht gemeint damit. Also ich stelle mir, was weiß ich, einen Wecker jede Viertelstunde und er erinnert mich daran, Gott ist Liebe. Und so erhalte ich mich in der Liebe Gottes. Nein, das ist damit ja nicht gemeint. Ich sage nicht, dass man sich nicht dessen bewusst machen soll. Ich glaube schon, dass wir, wenn wir abends ein wenig Zeit haben, dass wir einmal nachdenken, Zeit nehmen, über die Liebe Gottes nachzudenken. Erst im Allgemeinen, wie er sich geoffenbart hat in dem Herrn Jesus, was uns geschrieben ist in der Bibel, aber dann darf man auch darüber nachdenken, Herr Jesus, wo habe ich heute ganz persönlich deine Liebe erfahren, deine Gnade? Wo habe ich das erfahren? Und dann dafür danken. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Das ist eine Sache, aber das ist, ich glaube, es ist noch nicht das Wesentliche. Wir wollen einmal aus dem Johannesevangelium eine Stelle lesen. Johannes Kapitel 15. Da geht es zwar direkt nicht um die Liebe Gottes, sondern um die Liebe des Herrn Jesus. Johannes 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ganz ähnlich, nicht? Hier erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Hier fordert der Herr Jesus die Jünger auf, bleibt in meiner Liebe. Aber er gibt dann gleich das Rezept. Er gibt gleich an, wie man das denn macht. Das sagt der nächste Vers. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also, ganz einfach. Wie erhalte ich mich in der Liebe Gottes? Indem ich gehorsam bin. Das ist das Eigentliche, wie man in der Liebe Gottes bleibt, gehorsam. Also nicht jede Viertelstunde, Gott ist Liebe, wunderbar, Halleluja. Nein, so erhalte ich mich nicht in der Liebe Gottes. Ich erhalte mich praktisch in der Liebe Gottes durch Gehorsam. Wenn ich seinen Willen tue, seinen Geboten folge, dann wird Gott mir seine ganze Gunst zuweisen. Und das werde ich dann auch schon erfahren. Es ist also nicht ein Herbeireden eines Gefühles oder ein Eintauchen in irgendein tolles Gefühl. Erhalten in der Liebe Gottes tue ich dadurch, dass ich die Gehorsam bin. Das hat der Herr Jesus ganz klar gesagt. Er blieb in der Liebe des Vaters, weil er gehorsam war. Das ist ganz, ganz praktisch. Und das als viertes dann, dieser vierte Anker, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Das ist jetzt ein Blick, das ist jetzt in die Zukunft gerichtet. Eine weitere Komponente, wir erwarten die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Sehr schön hier. Das heißt, nicht indem ihr den Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Das wäre auch richtig, der Satz. Wir erwarten den Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Übrigens ist das hier die Sicht, die im Allgemeinen auch Paulus hat, das ewige Leben am Ziel. Johannes, der Schreiber Johannes, hat eine andere Sicht. Er sagt, wir haben das ewige Leben, jetzt schon. Paulus im Allgemeinen sagt, das ewige Leben in seiner Vollkommenheit, in seinem vollen Umfang, das ist, wenn wir dann bei Gott sind, bei dem Herrn Jesus sind. Die Dinge widersprechen sich nicht. Ich denke an eine Stelle aus dem Kolosserbrief, Entschuldigung. Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Einerseits habe ich Christus schon, wer den Sohn hat, hat das Leben. Andererseits ist es aber auch ein Leben, das, wie wir das hier gelesen, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist mir eigentlich diese Komponente, dass wenn wir einmal dort sind, dann sind wir dort, wo dieses Leben seinen eigentlichen Sitz hat, bei Gott. In Christus. Das Leben haben wir nicht in uns selbst, wir haben es in Christus und Christus ist bei Gott. Und wenn wir dann auch dort sind, dann sind wir dort, wo dieses Leben immer zu Hause war. So sieht es auch hier Judas und so sieht es meist, fast immer Paulus. Das ewige Leben, dann wenn wir eingehen in die ewigen Wohnungen. Und dann ist das ein Ausdruck der Barmherzigkeit. Wir müssen denken, da waren diese Gottlosen in der Mitte der Gläubigen. Und wenn wir auch an uns heute denken, dieser Niedergang in der Christenheit, der im totalen Abfall enden wird, in dem Moment, Geschwister, wo die Gläubigen entrückt werden. Wisst ihr, so, im Moment geht das so. Und bei der Entrückung der Gläubigen geht es dann so. So geht es dann runter. Dann kommt der Abfall. Rasend schnell. Dann ist der nicht mehr da, der zurückhält. Das ist der Heilige Geist, der hält noch zurück. Und es ist auch das nicht mehr da, was zurückhält. Da ist im Moment noch eine Bremse gleichsam. Eine Bremse sind die Gläubigen selbst, die da sind. Aber wenn, nochmal, trotzdem geht es so. Und wenn die Gläubigen entrückt werden, dann geht es so. Dann kommt dieser Abfall. Und aus diesem, wenn wir das nur deutlicher sehen würden, wie das andauernd abwärts geht, dann empfinden wir das als einen Akt der Barmherzigkeit. Wenn der Herr Jesus kommt und uns da rausholt, wenn er dem endlich ein Ende macht, dann ist das Barmherzigkeit. Wir sind in schwierigen Umständen und die Gefahr ist, dass wir selbst da oder dort beschädigt werden könnten durch all diese Dinge. Und dann ist es eine Barmherzigkeit, wenn der Herr Jesus kommt. Dann finden, ja, was wir übrigens, ich will ganz kurz noch sagen, dass wir in diesen zwei Versen dieses Dreigestirn Glaube, Liebe, Hoffnung finden. Nicht so direkt genannt. Euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Was ist denn das anderes als Hoffnung? Das ist die Hoffnung. Wir warten auf den Herrn Jesus. Was haben wir noch? Wir haben jede Person der Gottheit hier in diesen zwei Versen. Wir haben den, zwar in einer ungewöhnlichen Reihenfolge, betend im Heiligen Geist. Dann die in der Liebe Gottes, das ist, meine ich, vor allem Gott der Vater, wenn es auch hier nicht direkt steht. Und dann haben wir den Herrn Jesus, den erwarten wir, seine Barmherzigkeit. Jede Person der Gottheit ist da. Nun kommt die Ermahnung in Bezug jetzt auf andere Gläubige. Und die einen, die streiten, weiß zu Recht. Die anderen aber rettet mit Furcht, sie aus dem Feuer reißend, indem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hast. Seht ihr, ich kann aber anderen erst helfen, wenn ich das getan habe, was wir vorher gesehen haben, mich selbst erbauend, betend im Heiligen Geiste, erhaltend in der Liebe Gottes, den Herrn Jesus erwarten. Wenn diese Dinge da sind, dann bin ich selbst, sagen wir, darf ich gesund sein im Glauben. Und wenn ich gesund bin im Glauben, dann darf ich anderen eine Hilfe sein. Anderen Gläubigen eine Hilfe sein. Aber wenn das erst, wenn es bei mir nicht stimmt, dann müssen sie andere um mich kümmern. Dann hab ich Hilfe nötig. Das ist auch klar. Erst muss ich selbst persönlich klarstehen, wenn ich anderen eine Hand reichen will. Und diese anderen, das sind hier aber jetzt Gläubige, sind nicht die Gottlosen. Die einen, die streiten, weiß zu Recht, die anderen aber rettet mit Furcht, sie aus dem Feuer reißen. Es scheint so, ja, hier werden diese Gläubigen, die Hilfe brauchen, in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen streiten. Es scheint so, dass sie durch diese Gottlosen, die hatten ihre Sprüche losgelassen, ihre falschen Lehren, und da gab es welche, die hatten als Gläubige dem die Ohren geöffnet. Und es waren jetzt solche geworden, die durchaus auch mal mit einem Judas oder mit einem Petrus dann stritten. Ja, aber die, kann man das nicht auch so sehen? Kann man das nicht auch so sehen? Weil sie diesen bösen Lehrern ihr Ohr geliehen haben, waren sie zu solchen geworden, die streiten. Die anderen aber waren jetzt nicht solche, die gestritten haben, aber mir scheint es, Entschuldigung, ich will nochmal zurückgehen. Wir hatten ja die zwei wesentlichen Dinge dieser Gottlosen gesehen. Lästern von Herrlichkeiten und Autoritäten, letzten Endes sogar Gottes, und die Unmoral. Und das scheint mir, hatte abgefärbt auf wirklich Gläubige, und zwar beide Dinge. Die, die da, das Lästern und so, das findet hier seinen Widerhall in diesem Streiten. Widerworte geben. Während die Unmoral, das findet seinen Ausdruck mehr in der zweiten Gruppe hier. Das vom Fleisch befleckte Kleid. Also die diese Wirksamkeit dieser Gottlosen in der Mitte der Gläubigen hatte abgefärbt, und zwar in ihren beiden Charakterzügen. Das Lästern hatte bei den Gläubigen dahin geführt, dass sie anfingen zu streiten, vielleicht um Lehrmeinungen, und die Unmoral hatte dazu geführt, dass einige von den Gläubigen da reingerutscht waren in diese Dinge. Die streiten sollten, zurechtgewiesen werden. Wir sehen das sehr deutlich übrigens, wie Timotheus das tun musste. Und auch Titus. Wie die das getan haben. Zurechtweisen mussten. Zurechtweisen der Streiten kann man mal lesen. Ich lese mal die Verse 2. Timotheus 2. Vers 23 bis 26. Die törichten und ungereimten Streitfragen aber weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht schreiten, sondern gegen alle milde sein. Lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht eine Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Da haben wir so etwas, nicht? Das Zurechtweisen dieser Widerspenstigen. Aber dann, die anderen aber rettet mit Furcht sie aus dem Feuer, retten der Abgeirrten. Also mir scheint es wegen dem Ausdruck vom Fleisch befleckte Kleid, dass hier um Unmoral geht, in das sie hineingerutscht waren. Zwei Stellen, Galater 6, Vers 1, bekannte Stelle. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Merken wir die Parallele? Indem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hast, wenn ich mich mit solchem beschäftigen muss, bei Geschwistern, die abgerutscht sind und es noch nicht Gegenstand vielleicht der Versammlung wird, dann muss ich aufpassen, dass ich bei der Beschäftigung mit dem Bösen nicht selbst da abgleite. Nicht? Denn die alte Natur ist in uns allen. Wenn ich mich mit Unmoral beschäftigen muss, die alte Natur in mir, der gefällt das. Dann kann ich selbst da wenigstens in Gedanken plötzlich diese Dinge auch nachvollziehen. Und dann noch Jakobus 5. Und da auch sowas, eine Passage. Verse 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass der einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Ich meine, das sind beide Stellen, die von dem Zweiten sprechen. Also noch einmal, die Gottlosen in der Mitte der Gläubigen waren durch zwei wesentliche Dinge gekennzeichnet: Ablehnung von Autoritäten jeglicher Form und Unmoral. Und mir scheint, dass ihre Gedanken und ihre Worte bei den Gläubigen Spuren hinterlassen hatten. Dieses Ablehnen der Autorität bei denen, die gestritten haben, und diese Unmoral bei den anderen. Ja, und dann endet dieser Brief, dieser sehr ernste Brief, mit einem Lobpreis Gottes. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag mit Frohlocken. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Er bleibt bei der Zahl 3, nicht? Selbst in der letzten Zeile. Vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Begnügen Sie sich nicht damit zu sagen, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt. Amen. Nein, er Die Zeit teilt er in drei Bereiche ein. Vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Ja, wir hatten gesehen, wir selbst haben eine Verantwortung. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Euch auferbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erwartend die Barmherzigkeit des Herrn Jesus. Das ist unsere Verantwortung. Das sollen wir tun als Geliebte. Aber da ist noch jemand anders, da ist Gott selbst, der fähig ist, uns ohne Straucheln zu bewahren. Das ist ein Wort, was wir kaum fassen können. Bewahren ohne Straucheln. Er kann das. Er vermag das. Dem aber, auch mal ein kleiner Tipp, geht mal diesem Wort nach in der Bibel, dem aber. Meistens beginnt so ein Lobpreis. Dem aber, der das und das tut, oder das und das vermag, oder das und das gibt, dem sei. Wunderbare, einfach Konkordanz, dem aber. Ist sehr schön, dass diese Stellen zu sehen, was da steht. Dem aber. Ja, er wird uns bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darstellen. Mit Frohlocken. Die Zeit hier und das Bild, was wir heute gesehen haben, was Judas zeichnet, von diesen Gottlosen in der Mitte der Christen und ihr Reden und ihr Tun, das ist eigentlich kein Anlass zum Frohlocken. Das ist ein Anlass zum Seufzen. Aber der Moment kommt, wenn die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus gekommen ist, der uns dann zu sich holt. Dann wird er uns vor seiner Herrlichkeit untadelig darstellen und dann werden wir frohlocken. Dann werden wir frohlocken. Obwohl, wenn wir den ersten Petrusbrief aufschlagen, Kapitel 1, Vers 8, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, das ist den Herrn Jesus, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Aber dann kommt er auf die Errettung zu sprechen, auf dieses Ziel. Dieses Frohlocken steht immer im Zusammenhang, auch vorher schon, da haben wir zu Lob und Ehrlichkeit in der Offenbarung Jesu Christi. Also es ist immer das Ziel, was Petrus dort vor Augen hat. Und dann sagt er mit verherrlichter Freude, Frohlocken. Kann schon hier der Fall sein, aber ganz bestimmt dort, da werden wir frohlocken. Und er wird uns untadelig darstellen. Hier ist es mit Bezug auf die Einzelnen, jeden einzelnen Gläubigen gesagt, in Epheser Kapitel 5 finden wir es in Bezug auf die Versammlung. Da heißt es, dass er die Versammlung geheiligt hat, er hat sich für sie hingegeben, damit er es, Vers 26, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, dass sie heilig und untadelig sei. Einmal wird die Versammlung so dastehen, vor dem Herrn Jesus, heilig, untadelig. Aber hier ist es in Bezug auf jeden Einzelnen, Gott vermag zu bewahren durch alle Schwierigkeiten hindurch. dieser Gott, auch er kennt ihn als den Heiland, etwas, was wir ja sonst meistens in Bezug auf den Herrn Jesus haben. Aber im Titusbrief wird es uns auch dreimal in Bezug auf Gott gesagt. Interessant, Titusbrief sagt Heiland dreimal in Bezug auf Gott und dreimal in Bezug auf den Herrn Jesus. Sechsmal haben wir das Wort Heiland im Titusbrief. Dreimal in Bezug auf Gott und dreimal in Bezug auf den Herrn Jesus. Hier, er auch, dem alleinigen Gott, unserem Heiland. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt. Denken wir daran, er hatte von solchen gesprochen, die Herrlichkeiten und Herrschaften lästern. Er hatte von solchen gesprochen, die den alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Und dann endet er diesen Brief damit, dass diesem Gott durch den Herrn Jesus Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt zugesprochen wird. Über alle Zeiten hinweg. Und er schließt mit einem Amen. Das ist also ganz gewiss ein Lobpreis, den er hier am Ende ausspricht. Und das auf diesem ganz dunklen Hintergrund, den wir heute gesehen haben.